Schön, dass wir Fortsetzung machen können in diesen wunderbaren Psalmen, in Liedern, die das Leben schrieb. Und wir kommen heute zu einem herausfordernden Psalm, Psalm 73, Wohlstand trotz Gottlosigkeit, dein Stolperstein. Ein ganz ehrlicher Psalm, ein Mann, der tiefen Einblick gibt in sein Herz. Erstaunlich, wie oft wir in der Bibel lesen dürfen, dass Gott uns Zugang schenkt zu ganz normalen Menschen, die ganz normale menschliche Erfahrungen gemacht haben, die wir auch kennen, die wir auch teilen können oder zumindest wo wir mitfühlen können. Ich stelle zwei Fragen. Wem muss es in dieser Welt gut gehen? Und muss es nicht denen gut gehen, die sich gut benehmen in dieser Welt? Wem muss es in dieser Welt gut gehen und muss es nicht denen gut gehen, die sich gut benehmen in dieser Welt? Da gibt es ja so manche Vorstellungen, die wir haben und die in unserer Gesellschaft auch immer noch vorherrschen. Und auch wir als Fromme, als Christen oder auch solche, die vielleicht noch nicht Christen sind, haben so ihre Vorstellungen. Denen, die immer auf Gott vertrauen, die sich redlich darum bemühen, kein Böses und keinem Böses zu tun, sondern Gutes zu tun, ehrlich zu sein, ein guter Staatsbürger zu sein, denen müsste es Gott doch gut gehen lassen. Und so oft ist der Reflex doch, wenn eine Krankheit, ein Unglück kommt, ein Unfall passiert. Ja, ist da irgendwas schiefgelaufen? Ist da vielleicht sogar eine Sünde mit im Spiel? Wir haben das gestern kurz angesprochen. Lukas Kapitel 13. Diese Textpassage, in der Jesus dann zweimal sagt, ja, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr ebenso alle umkommen. Meint ihr, dass ihr ja besser seid? Anders gefragt, dass jene größere Sünder waren als ihr. Wir müssen klarkommen mit dem, was wir auf dieser Welt beobachten, dass es nämlich Menschen gibt, denen es unsäglich gut zu gehen scheint, trotz Gottlosigkeit. Und da werden wir mitten hineingenommen in das Leben von Asaf. Das Wohlergehen der Gottlosen ist kein Widerspruch, das werden wir lernen. Trotz ihrer Gottlosigkeit Wohlergehen, kein Widerspruch, aber doch für Asaf und vielleicht auch für dich und mich mitunter ein Stolperstein, über den wir tatsächlich ins Straucheln kommen könnten. Ich lese uns den langen Psalm vor und dann wollen wir ihn der Reihe nach durchgehen. Natürlich werden wir ihn in der Zeit heute Abend nicht gänzlich ausschöpfen, aber wir wollen uns mit vier Schritten, die ich dann gleich nenne, diesen Psalm nähern und ihn für uns vor Augen haben. Psalm 73. Ich lese wieder nach der Elberfelder Übersetzung. Ein Psalm von Asaf. Fürwahr, Gott ist Israel gut, denen, die reinen Herzens sind. Ich aber, fast wären meine Füße ausgeglitten, beinahe hätten gewankt meine Schritte. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn keine Qualen haben sie bei ihrem Tod und wohlgenährt ist ihr Leib. In der Mühsal der Menschheit sind sie nicht. Und sie werden nicht wie die anderen Menschen geplagt. Deshalb umgibt sie Hochmut wie ein Halsgeschmeide, Gewalttat umhüllt sie wie ein Gewand. Es tritt aus dem Fett heraus ihr Auge. Sie fahren daher in den Einbildungen des Herzens. Sie höhnen und reden in Bosheit. Bedrückendes, von oben herab reden sie. Sie setzen in den Himmel ihren Mund und ihre Zunge ergeht sich auf der Erde. Deshalb wendet sich hierher sein Volk, denn Wasser in Fülle wird bei ihnen geschlürft. Ja, sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Gibt es ein Wissen beim Höchsten? Siehe, dies sind Gottlose und immer sorglos, erwerben sie sich Vermögen. Fürwahr, umsonst habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände. Doch ich wurde geplagt den ganzen Tag. Meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt an dem Geschlecht deiner Söhne. Da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Eine Mühe war es in meinen Augen, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. Bedenken will ich dort ihr Ende. Fürwahr, auf schlüpfrige Wege stellst du sie. Du lässt sie in Täuschungen fallen. Wie sind sie so plötzlich zum Entsetzen geworden? Sie haben ein Ende gefunden, sind umgekommen in Schrecken. Wie ein Traum nach dem Erwachen, so verachtest du, Herr, beim Aufstehen ihr Bild. Als mein Herz erbittert war und es mich in meinen Nieren stach, da war ich dumm und verstand nicht, wie ein Tier war ich bei dir. Doch ich bin stets bei dir. Du hast meine rechte Hand gefasst. Nach deinem Rat leitest du mich und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens fällt's und mein Teil ist Gott auf ewig. Denn siehe, es werden umkommen die, die sich von dir fernhalten. Du bringst zum Schweigen jeden, der dir die Treue bricht. Ich aber, Gott zu nahen ist mir gut. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn gesetzt, zu erzählen alle deine Taten. Ich möchte nochmal mit uns beten. Neigen wir uns dazu. Vater, wir danken dir für dein kostbares Wort, das so herrlich ist, das uns so einen tiefen Einblick geben will, auch in unser eigenes Leben. Und so segne du uns beim Reden, beim Hören, beim Verstehen und Tun. Amen. Ja, Asaf, der Mann Gottes hier, er teilt uns mit, wie es ihm ging. Also er hat eine Phase der Anfechtung zu durchleiden, zu durchleben und lernt eine Menge darin. Und es sind vier Hauptgedanken, die ich einfach nennen will. Dann wissen wir, wo die Reise hingeht heute Abend durch diesen Text. Ja, erstens, manche Gottlosen haben viel Wohlstand und keine Sorgen. Das sieht Asaf mit seinen Augen. Manche Gottlosen haben viele Habgüter, Habseligkeiten, Wohlstand und doch keine Sorgen. Dann manche Gläubige haben keinen Wohlstand und viele Sorgen. Das soll es geben, das wissen wir auch. Drittens, der Weg der Gottlosen führt trotzdem ins Verderben. Und viertens, der Weg der Gläubigen führt trotzdem in die Herrlichkeit. Das sind die vier Schritte, einfache Punkte. Und sie bauen aufeinander auf. Nun unser erster Gedanke. Wir sehen, was Asaf uns zuerst beibringen will. Und das ist wieder mal erstaunlich, wie er hier den Psalm beginnt. Asaf redet hier von ganz bestimmten Leuten zunächst einmal in diesem ersten Teil. Aber er beginnt hier, fürwahr, Gott ist Israel gut, denen, die reinen Herzens sind. Fürwahr, Gott ist Israel gut, denen, die reinen Herzens sind. Er beginnt gleich mit einem ganz wunderbaren, positiven Ansatz. Ja, mit der Güte Gottes nämlich. Er hängt sogar, kann man bildlich sprechen, den ganzen Psalm an diesen positiven Haken auf. Also wir kennen ja Decken, die einen großen Haken haben und dann hängt dann so ein Kronleuchter dran. Und stellen wir uns das einfach vor. Dieser Psalm hängt an diesem ersten Vers. An dieser Aussage, fürwahr, Gott ist Israel gut, denen, die reinen Herzens sind. Das kann er nur schreiben, nachdem er das alles durchlebt und durchgestanden hat. Aber er fängt positiv an. An diesem positiven Haken, an Gottes Güte macht er alles fest. An denen, die reinen Herzens sind. Als Israelit denkt Asaf natürlich zuerst an sein Volk, denn die Verheißungen gelten ja dem Volk Gottes. Er ist ein Israelit, ein Jude und von diesem Volk ist er ein Bürger, er gehört dazu. Gott ist denen wohlgesonnen, Gott kümmert sich um jene, die ein reines Herz haben. Ein reines Herz zu haben ist ja das eine, es als reines Herz zu bewahren, das andere. Und das ist die Herausforderung auch in unserem Alltag. Gott reinigt uns, wenn wir zu ihm kommen, er vergibt uns die Schuld, die Sünde. Aber es gilt ja, das Herz dann auch rein zu bewahren in den Versuchungen. Und das ist die Herausforderung auch in diesem Psalm. Und in die Erfahrung hinein, die Asaf uns mitnimmt. Asaf weiß, wovon er redet. Er spricht aus Erfahrung. Er sagt es ganz offen. Er fällt sozusagen mit dem, was er erlebt hat, hier direkt uns vor die Füße. Mit der Tür ins Haus, wie man so schön sagt. Ich aber, fast wären meine Füße ausgeglitten. Beinahe hätten gewankt meine Schritte. Also fast und beinahe, also nicht ganz. Wir haben das alle schon gesehen, wenn jemand stolpert. Wenn jemand stolpert, dann versucht man vielleicht noch zu helfen oder man erschrickt und glücklicherweise ist das dann vielleicht nicht zum richtigen Sturz gekommen. Aber ein Stolperer, ja, der weckt Aufmerksamkeit, das wissen wir alle. Also wenn jetzt hier jemand über ein Kabel stolpern würde oder einfach über seine eigenen Füße, würden wir alle natürlich hoffen, es geht gut aus. Bei Asaf ist es noch gut ausgegangen. Aber in dem Moment, wo man selber stolpert, hofft man auch noch, sich irgendwo fangen oder halten zu können. Ich aber fast wäre meine Füße ausgeglitten, beinahe hätten gewankt meine Schritte. Ja, Asaf redet hier nicht vom Bergsteigen, das wissen wir. Er redet auch nicht von einer schönen Geschichte auf dem Glatteis. Nein, es geht um den Glaubensweg, auf dem es aber förmlich glitschig wurde, wie auf Schmierseife, auf einem steinigen Weg vielleicht, wo Geröll ist und wo man abrutscht. Das Terrain war nicht mehr sicher, auf dem er sich gedanklich bewegte, denn es geht hier um sein inneres Leben, nicht die Äußerlichkeiten. Nun, was wir anschauen, liebe Geschwister, und wen wir anschauen, das kann Macht über uns gewinnen. Das sehen wir ganz besonders bei kleinen Kindern, also so 5-6-jährige Jungs, die einen Star sehen, ein Vorbild, ein Idol. Ja, da will man auch so sein, ob man Rennfahrer werden will oder Feuerwehrmann oder, ja, das hat eine tiefe Wirkung auf uns. Und das ist ja auch menschlich. Aber wir müssen unseren Blick auf das richten, was wirklich gut ist für uns und was auch von der Beeinflussung gut ist für uns. Und das gelingt uns nicht immer, auch mir nicht immer. Aber Asaf hatte hier ein Problem. Er kam auf Abwege und fast ja beinahe wäre auf der Nase gelandet. Er hätte sich fast an die Gottlosen angepasst. Anpassung ist die Stärke der Schwachen, sagt man. Und wenn wir im Glauben schwach werden, steht auch jeder von uns in der Gefahr, sich an Dinge anzupassen. In der Bibel steht, du sollst der Menge nicht folgen zum Bösen. Massenbewegungen sind bequeme Bewegungen. Massenmobilisieren ist ein interessantes Mittel, ja, in der frommen Welt und auch in der Welt, die uns als Gesellschaft umgibt. Und es ist gefährlich, wenn wir uns einfach mitreißen lassen. Man singt das so, ne? Tote Fische schwimmen immer mit dem Strom. Lebendige gegen den Strom. Und wir dürfen nicht zu stromlinienförmig sein. Ja. Und der Einfluss, der macht ihm hier zu schaffen. Das, was er sieht. Asaf schrieb für uns, wie er mittendrin steckte, wie die feurigen Pfeile des Bösen um ihn flogen, sozusagen. Vers 3. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich ihr Wohlergehen sah. Neid. Vers 4. Denn keine Qualen haben sie bei ihrem Tod. Und wohl genährt ist ihr Leib. Also er hat sie länger betrachtet. Die sind ja nicht alle von heute auf morgen gestorben. Sonst würde er diese Einschätzung hier nicht als Versuchung empfinden. Er kannte einige Biografien, einige Leute, ja offensichtlich hier, die übermütig sind, aber denen es einfach wohl ergeht. Keine Qualen im Tod, ihr Leib wohl genährt. Vers 5, in der Mühsal der Menschheit sind sie nicht und sie werden nicht wie die anderen Menschen geplagt. Nun, wann warst du zuletzt neidisch? Wann war ich zuletzt neidisch? Vielleicht auf das, was jemand hat, was ich mir nicht leisten kann, kann auch Gesundheit sein. Vielleicht Kinder und du hast keine. Vielleicht gesunde Kinder und du hast kranke Kinder. Vielleicht einen guten Job. Also es gibt so vieles. Das wissen wir, auf das wir neidisch sein können. Und wir wissen schon, manche sind auf Dinge neidisch, die fechten uns nicht an. Ja, dafür können wir im Blick auf ganz andere Dinge plötzlich so neidisch sein, dass andere sagen, wie, darauf bist du neidisch? Also echt, hilf mir mal, das zu verstehen. So unterschiedlich, wie wir sind. Neid kennen wir alle. Das Begehren eben, etwas zu haben, das wir nicht haben sollen. Und keiner von uns, bei mir angefangen, kennt Neid nur aus der Distanz. So, wir sind so klinisch rein, dass uns das nicht anficht. Nein, so ist es eben nicht. Wir sind auch nur ganz normale Menschen und versuchbar. Und das ist gut, wenn wir da ehrlich sind damit. Und wenn wir anderen etwas neiden, schielen wir eigentlich, ja. Und schielen, ja, manche haben halt so einen Blick, ja. Ich kenne eine liebe Glaubensschwester, die viele Jahrzehnte für uns als Familie gebetet hat, die hatte auch so einen Silberblick. Sie schielte immer ein bisschen, aber ich liebte sie als Schwester. Aber es ist nicht normal, wenn man so blickt. Und jetzt neidisch sein, ist immer dieses Schielen, ja. Ich will es jetzt mal so bildlich ausdrücken, ja. Man guckt immer dorthin, wo du jetzt eigentlich nicht hingucken solltest. Guck nicht darüber, das gönnt Gott ihm, aber du hast was anderes. Auf dem Teller oder vorm Haus oder was auch immer. Wir schauen nach dem Wohlstand der Menschen, nach Dingen, die eben nicht für uns bestimmt sind. Das sehen wir erfolgreiche Menschen, schöne Dinge. Und dann, indem wir beginnen zu vergleichen, brennen wir sozusagen die Zündschnur an, die dann zu dem Knalleffekt oder gar lodernden Feuer des Neides führt, das so schnell gar nicht gelöscht werden kann. Und das sollten wir früh erkennen und unterlassen. Asaf verglich sich mit den Gottlosen. Aber das ist, wie wenn ich Kraut und Rüben in einen Topf werfe. Es passt hier gar nicht zusammen. Der Vergleich kann nie stimmig sein. Kraut gedeiht anders als Rüben und das Unkraut der Gottlosen gedeiht erstaunlich prächtig auf dieser Erde. Ja, das ist so. Das können wir im Bild hier ausdrücken mit diesem Psalm. Und das hat auch Jesus klar gemacht, dass es eine Ernte gibt und das Unkraut abgeerntet wird und verbrannt werden wird. Und im Psalm 1 werden wir daran erinnert, dass die Gottlosen wie das Spreu sind. Ja, wie Spreu, die der Wind verweht. Wir sollten uns nicht mit Spreu und mit Unkraut vergleichen. Aber das kann passieren. Asa vergleicht also. Und das ist immer dann ungut, wenn wir uns mit Menschen vergleichen, wenn wir dabei unsere sogenannten Mängel oder Defizite entdecken, wo wir also nur sehen, was mir fehlt, was ich alles nicht habe, was Gott mir nicht gönnt. Und dann komme ich in diese Mitleidsspirale und tue mir selber so leid und nehme vielleicht das Vollbad eben Selbstmitleid. Und das ist einfach nicht gut. Asaf kannte den Neid genauso wie wir auch. Er kam in ganz große Probleme, weil der Neid ihm die rechte Perspektive vernebelte. Asaf setzte mehr auf das Äußerliche, auf Glück, vielleicht auf Gesundheit hier auch und auf Erfolg. Er dachte, wenn ich schon mit Gott lebe, dann müsste er mir doch ebenso Gutes bereitstellen und schenken. Aber als er neidisch auf die Gottlosen sah, da machte er eine bittere Erfahrung. Denen geht es besser als mir. Asa fragte sich damals schon, ich sag's mal mit den heutigen Worten, warum erlebe ich kein Wohlstandsevangelium? Reich und gesund. Tja, das predigen heute auch manche Prediger. Wenn du nur genug glaubst, dann wirst du reich. Und wenn du genug spendest, dann wirst du auch gesund. Schräge Dinge passieren da. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Auch dieser fromme, gläubige Asaf sah die seltsame, ja merkwürdige Kombination in seinem Leben bei einigen Zeitgenossen, dass Gottlosigkeit und Wohlstand sich nicht ausschließen. Das musste er mit ansehen und das macht ihm ehrlich zu schaffen. Und das steht einfach so hier im Text, so ehrlich, so offen und das ist gut so, weil ich kann nicht sagen, dass ich das nicht kenne, dass man dann doch mal ins Vergleichen kommt und sich wundert über manche, denen es so, so gut geht. Solchen, die Gottes Gebote mit Füßen treten und oft im gemachten Nest sitzen, dass ihnen quasi die gebratenen Tauben in den Mund fliegen. Und so merken wir, dieser Psalm ist ungemein lebensnah. Er zeigt offen das Problem und die Kämpfe eines Mannes, der ganz auf Gott setzen wollte und doch angefochten war. Ja, er beschreibt weiter, wie diese Leute sich ihm darstellen, wie wir sie vor Augen haben sollen. Vers 6, sie umgibt der Hochmut wie ein Halsgeschmeide. Also ein Halsschmuck ist unübersehbar, dafür trägt man ihn, dass man ja auf die schöne Kette, auf das Geschmeide schaut. Und genauso unübersehbar und unüberhörbar war deren Hochmut und Stolz. Denn Schmuck versteckt man ja nicht. Dann Halsgeschmeide trägt man vor sich her. Und so haben die geprahlt. Ja, die waren hochmütig. Es geht aber weiter. Das sind richtige Kaliber, denen wir hier begegnen im Text. Gewalttat umhüllt sie wie ein Gewand. Die waren nicht nur stinkreich, die waren grob gewalttätig. Aha, sie kleiden sich in Brutalität. Sie hatten keine weiße Weste, sondern eine blutige. Keine reine Weste, sondern ein Gewand voller Gewalt. Ihr Gewand war wohl eher dem eines Henkers ähnlich. Nicht, dass wir meinen, das gab es ja nur damals, sowas kommt heute nicht mehr vor. Wir wissen, dass sich das auch heute uns vor Augen stellt, dass manche, die sehr, sehr reich sind, sehr gewalttätig sein können. Die erpressen, die rauben, die bereichern sich an Dingen, die ihnen nicht gehören, setzen Menschen unter Druck, verbreiten Angst und Schrecken. Und ja, dann wird erpresst. Schutzgeldzahlungen, was nicht alles. Aber ich denke, das darf man so ungeschützt auch hier sagen, selbst in politischen Kreisen muss man heute feststellen, nachdem wir ja vieles jetzt in den Medien erfahren haben, zum Glück auch mal ab und zu in den Mainstream-Medien, dass der ein oder andere Politiker buchstäblich über Leichen gegangen ist. Das ist jetzt amtlich. Es ist amtlich. Und dass wir belogen wurden, in vieler Hinsicht belogen wurden. Und dass man sich bereichert hat an Maskendeals und dass hier und da Staatsanwaltschaft ermitteln muss. Wir müssen immer kritisch sein, selbstkritisch zuerst, aber dann auch alles prüfen. Und wie kommen wir dazu, nicht alles zu prüfen? Obwohl die Bibel das sagt. Wir müssen alles prüfen, was uns zu Ohren kommt, sollten wir alles prüfen. Nicht, weil wir überkritisch sind, sondern weil wir das Gute behalten wollen, um es zu bewahren. Sonst könnten wir verlieren, was wir haben. Vers 7 sagt, es tritt aus dem Fett heraus ihr Auge. Das heißt, sie essen mehr, als ihnen gut ist. Sie sind einfach wohlgenährt. Ihr Leib ist in Schuss. Ja? Es fehlt ihnen an Anstand, aber nicht an Wohlstand. Weiter, sie fahren einher in den Einbildungen ihres Herzens. Sie leben in ihrer eigenen Welt, machen sich ihre eigenen Gesetze. Sie machen ihre eigenen Pläne. Damals brachten sie die Leute eben mit Pfeil und Bogen um und heute wird mancher einfach anders beseitigt. Wir wissen, es gibt heute viel Kriminalität und mancher muss offensichtlich aus dem Weg geräumt werden. Ja, wir wissen das alles nicht so genau, was da auf der politischen Bühne und auf der Bühne der Verbrechensereignisse geschieht, aber die Gottlosen sind nicht ausgestorben, die Gewalttätigen sind nicht ausgestorben. Und denen geht es gut, manchmal wird gar nicht ermittelt. Manchmal wird gar nichts unternommen. Aber andere, die einfach ihre Meinung offen gesagt haben, die sich dann sogar jetzt als wahr und richtig bestätigt hat, werden unter Druck gesetzt. Manche sind verhaftet worden und sitzen seit einem Jahr im Gefängnis. Das darf einen doch schon wundern. Man sollte darüber nachdenken. Und es geht hier nicht um Parteipolitik, sondern die Frage, was Wahrheit mit uns macht und wenn Wahrheit versteckt wird, mit Gewalt unterdrückt wird, was das für einen Schaden verursacht. Wahrheit macht frei und wenn wir die Wahrheit nicht haben, beginnt die Unfreiheit. Das Reden dieser Leute offenbart ihr Wesen, denn was wirklich im Herzen ist, das verrät der Mund. Vers 8, sie höhnen, sie reden in Bosheit Bedrückendes. Ja, ihnen liegt nichts daran, dass Menschen, die in Sünden leben, freikommen. Niemals, denn mit diesen Menschen, die ja abhängig sind von Sünden, ja, kann man ja auch was verdienen. Ich Ich meine, nie werden Tabakkonzerne aus der Welt verschwinden. Und manche andere Industrien werden auch nie verschwinden. Abhängigkeiten sind gute Geldquellen, nicht wahr? Man kann damit reich werden. Und was diese Leute sagen, das kann man hier deutlich erkennen. Ja, das macht dem Asaf echt zu schaffen. Vers 8, sie höhnen und reden in Bosheit Bedrückendes, von oben herab reden sie. Sie setzen in den Himmel ihren Mund und ihre Zunge ergeht sich auf der Erde. Das ist das, was er hier beobachtet. Asaf schaut sich das alles an, dieses Schauspiel der Gottlosigkeit. Ihr Reden kann man etwa so beschreiben. Ist man ein sparsamer Mensch, so hängen sie einem den Geiz um den Hals. Ist man ein fleißiger Mensch, so nennen sie dich habgierig. Ist man freundlich zu allen, so nennen sie dich einen schleimigen Schmeichler. Kurzum, sie urteilen über alles und jeden, nur über sich selbst darf kein Urteil gefällt werden. Sonst kriegst du es zu spüren. Und auch Gott darf kein Urteil fällen. Und wir müssen nicht verurteilen, darum geht es gar nicht, aber beurteilen mit der Schrift. Beurteilen mit der Schrift, das ist schon wichtig. Und wehe, du grüßt solche nicht, bist du nicht freundlich genug zu ihnen. Sie haben Macht unter den Ängstlichen und unter denen, die keinen Halt in Gott haben. Und Einschüchterung ist ein wichtiges Instrument der Mächtigen. Und darum finden sich bei ihnen viele Leute ein. In Vers 10 steht das ganz deutlich da. Deshalb wendet sich hierher sein Volk. Gottes Volk ist gemeint. Also diese Gottlosen haben so einen faszinierenden Einfluss, so eine mediale Präsenz, so einen Schein von Herrlichkeit, dass sogar das Volk abspenstig wird. Vers 10, deshalb wendet sich hier sein Volk, denn Wasser in Fülle wird bei ihnen geschlürft. Aha, das ficht also auch das Volk an. Es führt zur Verführung des Volkes, dieses Gebaren dieser Gottlosen. Die Masse geht leider immer wieder in die falsche Richtung. Die Masse passt sich an, sucht den geringsten Widerstand, denkt und prüft nicht kritisch. Und das ist oft auch das Verderben dieser vielen Menschen. Es wird nicht gemuckt, sondern geduckt, sonst könnten sie mich ja aufs Korn nehmen. Außerdem haben sie mir etwas zu bieten. Hier heißt es, Wasser wird geschlürft bei ihnen in Fülle. Wer damals viel Wasser hatte, das hat ja eine tiefe Bedeutung hier im Kontext in dieser Kultur, der brachte es auch als Ackerbauer und Viehzüchter zu viel Reichtum. Darum geht es hier. Und Geld stinkt doch nicht, nicht wahr? Viele denken und leben so. Ich las dieser Tage, was EU-Abgeordnete bekommen. Das ist sagenhaft. Ich meine, ich gönne es ihnen einerseits, aber ja, das ist schon sehr viel Geld und das muss man erstmal ja, irgendwo herholen. Dort, wo Geld fließt, nicht das Wasser, heute fließt vielleicht Geld, da geht man gern der Spur nach, nicht wahr? Man will ja auch was davon haben. Aber es ist schön, wenn wir genügsam sein können und sagen, Geld ist nicht alles. So wie Gesundheit nicht alles ist, ist Geld auch nicht alles. Und Vers 11, sie setzen noch eins obendrauf. Ja, sie sprechen, wie sollte Gottes Wissen, gibt es ein Wissen beim Höchsten? Oh, eine ganz moderne Theologie hier. Gott der Unwissende, der Höchste weiß nichts. Schwer verkehrt, nicht wahr? Hier wird die Allwissenheit Gottes verlästert. Keine Frage, Gott weiß Bescheid über diese Leute, über alle Leute, über jeden Menschen. Gott könnte ihnen die Zahl ihrer Haare auf ihrem Kopf nennen, ohne einmal zählen zu müssen. Und Gott verrechnet sich nicht, aber wehe denen, die sich am lebendigen Gott verrechnen, die einfach nicht verstehen, dass Gott wirklich heilig und allmächtig ist. Diese Leute, von denen Asaf hier spricht, sind keine armen kleinen Sünder. Sie sind Handlanger des Teufels. Sie sind wie der Rattenfänger von Hameln. ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Und nochmals erinnert sich Asaf in Vers 12, siehe, sie sind Gottlose und immer sorglos erwerben sie sich Vermögen, anhäufen, Umsatz machen. Diese Gottlosen, von denen hier berichtet ist, haben viel Wohlstand, es geht ihnen körperlich gut, es geht ihnen finanziell gut, sie haben offensichtlich keine Sorgen, sie sind sorglos. Sie haben vielleicht ein schönes großes Haus, sie haben gesunde Kinder, sie haben finanziell keine Engpässe, sind unabhängig, sie haben keine Krankheit. Das gibt es. Ja, das gilt nicht für alle Gottlosen, aber er hat diese in den Blick genommen, diese identifiziert und beschreibt sich hier uns. Und das braucht uns nicht zu wundern, denn um sie entbrennt keine Schlacht um Himmel oder Hölle. Der Feind hat sie in seiner Hand und Gott hat sie dahingegeben in den Begierden ihrer Herzen. In Römer 1, Vers 28 lesen wir, was auch auf diese zutrifft. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Ohrenbläser, Verleumder, Gotteshasser, Gewalttäter, da haben wir sie, Gewalttäter, Hochmütige, ja, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern Ungehorsame. Obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht alleine aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Sie applaudieren auch denen, die es ihnen nachmachen. Satan, der Herrscher dieser gefallenen Welt, der Gott dieser Welt, mästet sie wie ein Tier im Käfig, aber eigentlich bis zu ihrer Schlachtung. Und das ist nur möglich, weil Gott sie dahingegeben hat. Denn Gott ist zweifelsohne hier auch Herr der Lage, Herr dieser Herren, die sich so herrlich in ihrem Geschmeide, in ihrem Hochmut, in ihrer Gewalttat präsentieren. Halten wir also dieses hier fest. Manche gottlose Menschen haben viel Wohlstand und keine Sorgen. Das gibt es tatsächlich. Das kann vorkommen. Und das sollte uns nicht zu Fall bringen. Es wird uns anfechten, es wird uns nachdenklich machen und es ist gut, dass wir darüber nachdenken. Und sicher denken wir nicht das erste Mal heute darüber nach. Und wenn, umso besser. Wohlstand und Gottlosigkeit, das ist kein Widerspruch, aber es kann ein Stolperstein für mich und für dich sein. Zweitens, manche Gläubige haben keinen Wohlstand und viele Sorgen. Ab Vers 13, das zweite Fürwahr, das erste in Vers 1, das zweite hier. Fürwahr, umsonst habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände. Doch ich wurde geplagt den ganzen Tag, meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt an dem Geschlecht deiner Söhne. Da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Eine Mühe war es in meinen Augen, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. Bedenken will ich dort ihr Ende. Manche Gläubigen haben keinen Wohlstand und viele Sorgen. Und Offenheit ist der erste Schritt zu wirksamer Hilfe. Asaf spricht ehrlich mit sich, wir kennen das so, Selbstgespräche. Das ist keine Krankheit, wenn man mit sich selbst spricht, das ist gesunde, ja, innere, ja, Informationsaustausch, Seelenleben. Ja. Fällt dir auf, was Asafs Problem ist? Es ist umsonst, denkt er sich. Es ist umsonst. Und daher kommt die Frustration bei ihm. Wir stellen vielleicht auch manchmal die Frage in Lebenssituationen, was bringt mir denn das? Was bringt mir meine Frömmigkeit, mein Glaube? Was bringt es mir, wenn ich am Arbeitsplatz immer nur den Kürzeren ziehe, wenn ich in der Ausbildung, ja, stehe und werde ständig gemobbt, weil ich Christ bin, vielleicht auch, weil ich einfach den Mund aufmache und mich nicht verbiege oder anpasse? Ja, das kann uns echt zu einem Problem werden. Vergebens. So denkt Asaf hier. Umsonst. habe ich mein Herz reingehalten. Das ist natürlich eine Zwischenfeststellung hier. Das ist nicht sein Fazit nach all dem, was er hier durchdacht hat. Aber hier ist diese Erfahrung. Er sagt sich, das ist alles umsonst. Das bringt es doch gar nicht her. Das ist doch so frustrierend. Ja. Wir wissen nichts von der Biografie von Asaf, aber vielleicht gab es noch ein paar Leute, die ihm da auch noch Pfeffer gegeben haben und sagen, Asaf, ich glaube, du hast dich da verrannt in deine Frömmigkeit. Guck mal, was für ein armer Schlucker du bist. Vergleich doch mal die da drüben. Da, ne? Wir kennen das. Das kann eine Anfechtung sein. Ja, vergebens, das kommt uns eben schnell über die Lippen, wenn wir wiederum Kraut und Rüben vergleichen wollen. Aber wir müssen das Leben vom Ziel, vom Endziel her denken und leben. Jemand sagte einmal sinngemäß, weil diese Erde nicht der Platz für Gottes Gericht und Gnade ist, darum kommt es, dass Satans Böcke oft die fettesten Weiden haben. Ja, das stimmt. Das Endgericht wird offenbaren, wo der ein oder andere stand. Wir Menschen sind ja sehr ungeduldig von Natur aus. Was wir heute säen, wollen wir morgen ernten. Was wir heute von Gott erbitten, wollen wir morgen von ihm empfangen. Und wie ist das Gebet des Ungeduldigen? Herr, schenke mir Geduld, aber schnell. Ja. Und ob das, was du im Glauben tust, umsonst war, ja, das kannst du heute gar nicht wissen. Es ist eigentlich nichts vergeblich, was wir im Glauben und durch die gottgewirkte Kraft und Gnade tun. Unsere Mühe ist nicht vergeblich im Herrn. 1. Korinther 15, Vers 58, so endet dieser wunderbare Brief. Der Gläubige hat ein fernes Ziel vor Augen. Unser Ziel ist die Ewigkeit. Wir sind unterwegs auf einer langen und entbehrungsreichen Reise sozusagen. Wir sind hier nicht zu Hause auf dieser Welt. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Dort haben wir unser Bürgerrecht, unsere Heimat. Unser Ziel ist die Ewigkeit. Ähnlich wie die Zugvögel, ja, sie gönnen sich keine unnötigen Pausen. Sie fliegen bis an die äußersten Grenzen ihrer Kraft, tausende von Kilometern, bis sie dann am Ziel sind. Sie machen nicht alle 10 Kilometer eine Pause und ja, ein Picknick. Nein, nein, die fliegen stramm durch. Und das ist ein wunderbares Bild, der Formationsflug der Vögel von A nach B. Von wo auch immer zum Zielort. Und sich nicht ablenken lassen. Und nicht ja, sich irritieren lassen. Sonst kommt man nicht an. Aber ja, das ist auch für Vögel, denke ich, ich kann es mir nicht vorstellen, du dir wahrscheinlich auch nicht, was das bedeutet, so lange zu flattern da oben. Und einfach durch auch Kälte, durch Regen durchzufliegen. Manche fliegen ja wirklich durch. An einem Stück. Je nach Vogelart. Aber es ist faszinierend, das zu studieren, zu lesen. Und so ist das ein wunderbares Bild für uns. Wir sind auch wie Zugvögel. Ja? Wir ziehen in die Ewigkeit. Wir ziehen unsere Bahn und wir lassen uns nicht von allen möglichen Einflüssen abbringen von unserem Plan, von unserem Ziel, das wir vor Augen haben. Und das muss Asaf hier lernen. Bleibt zielstrebig. Ja, er sagt in Vers 14, ja, doch ich wurde geplagt den ganzen Tag. Meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Er wird von Gott geschliffen. Er muss Leiden erdulden. Im Gegensatz zu denen, die er da anschaut. Und denen geht es so gut. Die haben es so einfach. Nun, was unterscheidet uns von Gottlosen? Uns, die wir an Jesus glauben, uns Christen, wir im Alten Testament, die Gerechten. Nun, Gottes Weg und Umgang mit uns, den Gerechten, den Gerechtfertigten, den begnadigten Sündern, uns hat Gott erkauft. Wir gehören ihm. Und als seine Kinder erzieht er uns eben. Gott züchtigt uns aus Liebe, er diszipliniert uns. Wir haben nicht einen Geist der Furchtsamkeit empfangen, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht oder Besonnenheit. Und dieser Geist will, dass wir uns verändern. Wir sollen in der Heiligung, in der Veränderung, im Wachstum leben. Und Gott bereitet uns zu für die Ewigkeit. Jeder, der diese Hoffnung hat, nämlich Jesus gleich zu sein, der reinigt sich, wie er rein ist. 1. Johannesbrief, Kapitel 3. Gott ist der Meister und wir sollen sein Meisterstück werden. Und deshalb ist die Hand Gottes auf Asaf gelegt. Deshalb wird er geplagt den ganzen Tag und er erfährt die Züchtigung, die jeden Morgen da ist, weil Gott ihn einfach verändern, zurechtbringen will, ihm Wachstum schenken möchte. Das ist es, Gottes pädagogische Arbeit an ihm, an seinem Herzen. Gottes Meisterhand will Meisterstücke. Aber der Weg dahin geht nicht ohne Strapazen ab. Züchtigungen sind Erziehungsmaßnahmen Gottes. Mit dir und mir hat Gott etwas vor. Wir sind in seiner Hand. Aber die Gottlosen, ja, sie liegen abseits. Ihnen geht es jetzt vielleicht gut, aber später schlecht. Bei dir und mir geht nicht alles immer glatt. Davon gehe ich aus, das wissen wir. Aber wir haben doch ein Ziel, wir haben doch eine Perspektive. Wir haben keine bleibende Stadt, aber die zukünftige suchen wir. Unter diesem Aspekt müssen wir Vers 15 verstehen. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, er kommt nochmal zurück zu diesen, die ihm so zusetzen, diesen Gottlosen. Ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt an dem Geschlecht deiner Söhne. Ja, das wäre ein Frevel gewesen. Das wäre nicht in Ordnung gewesen. Sich den Gottlosen anpassen und zu reden, wie sie reden, das wäre Treuebruch. Oft stehen wir tatsächlich in der Versuchung, uns von der Gottlosigkeit, von dem Zeitgeist anstecken zu lassen. Uns beeinflussen zu lassen von Denkweisen, die gar nichts mit dem biblischen Verständnis von Nachfolge zu tun haben. Und hier wäre Asa fast ausgerutscht, beinahe gewankt und gefallen. Und wenn doch jemand fällt, was dann? Auch da gibt es natürlich Hilfe. Aus der Schrift hören wir Galater 6, Vers 1, Brüder, also Geschwister, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Also wer da glaubt zu stehen, seht zu, dass er nicht falle. Aber die, die stehen, können denen, die wanken oder die zu Fall gekommen sind, aufhelfen. Und das sollen wir. Das ist das gelebte Lieben, das Aktive, sich helfen. Wer bereit ist, ehrlich und offen Buße zu tun und seine Sünde zu bereinigen, wir denken an gestern Abend, der wird auch wieder zurechtgebracht werden. Wer gläubig ist, der weiß, Gott hat das Werk angefangen und er wird es vollenden. Und das ist das gute Werk Gottes. Und natürlich wollen wir Gott nicht aus der Schule laufen. Wir wollen Schüler, also Jünger bleiben und weiter wachsen. So hat Paulus dem Timotheus gesagt und geschrieben, lass deine Fortschritte allen offenbar werden. Unser Wandel, unser Leben als Christ soll Fortschritte zeigen bis zum letzten Tag unseres Lebens. Asaf erinnert sich, dass er Teil des Volkes Gottes ist. Gott hat diesem Volk verheißen, treu zu bleiben. Die Verheißungen stehen und manche stehen ja noch aus, viele sogar. Das Alte Testament ist voll von Verheißungen und Gott steht zu seinem Wort. Gott kann nicht lügen. Und daran muss er sich auch erinnern, dass Gott etwas mit ihm, weil er Teil des Volkes ist, vorhat. Und wir sollen mit Asaf lernen, vom Ziel her zu denken. Wer unterschiedliche Ziele im Leben hat, der wird auch ein unterschiedliches Leben führen. Je nachdem, welche Ziele wir haben, haben wir andere Absichten und andere Pläne. Wer Astronaut werden will, der muss anderes leisten können als einer, der sagt, als kleiner Bub, ich will Schifffahrtskapitän werden. Ja, das ist unterschiedlich. Je nachdem, was man vorhat, wird man sich anders ausbilden lassen, sich anders entwickeln. Vers 16 sagt, da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Also wir merken, Asaf muss hier viel, viel denken. Er muss nachdenken. Vers 16, da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Eine Mühe war es in meinen Augen. Das sind schwere Gedankengänge hier, weil sie so emotional mit schwingen. Also das ist ja nicht nur, das ist eine rein intellektuelle Übung hier, ich denke das mal kurz durch und dann ist gut. Das ficht ihn an. Er schläft nachts nicht. Gott züchtigt ihn. Er merkt, er ist ein Kind Gottes und das ist dann nicht so einfach. Wir kennen das doch auch aus unserer eigenen Jugend oder vielleicht hier und da von der Nachbarschaft. Da ist vielleicht ein Papa, der sagt, nee, du kommst jetzt um 8 Uhr hier rein. Jetzt ist Zeit, du musst noch duschen und dann geht's ins Bett. Morgen ist Schule. Und die anderen Kinder dürfen noch bis 9, bis 9:30 draußen rumrennen. Kommen vielleicht auch morgens dann dafür zu spät in die Schule. Und wie fühlt man sich dann? Ah, mein Papa ist so uncool. Ich muss da immer hören, was er sagt. Ja, gut. Ja? Nicht alle Kinder werden gleich erzogen. Aber wir haben das Privileg zu sagen, unser Vater im Himmel sorgt für uns. Und er erzieht uns, ja. Und er packt uns manchmal anders an, als wir uns das wünschen. Aber er meint es immer gut. Fürwahr, Gott ist Israel gut und auch den Christen, der Gemeinde gut. Denen, die reinen Herzens sind. Gott meint es gut. Gott ist der grundgütige Gott. Und der ganze Psalm hängt an der Güte Gottes, an der Tatsache, dass Gott es gut meint mit den Seinen. Und dass die Schlussfolgerung falsch wäre, und das versucht Asaf jetzt zu begreifen. Die Schlussfolgerung falsch wäre zu sagen, weil es denen so gut geht, hat Gott mich vergessen. Nee, dir geht es nicht so gut, weil Gott dich nicht vergessen hat. Er legt dir eine Last auf, Asaf. Er führt dich durch manches Tränental, damit du vorbereitet wirst, damit du verändert wirst, damit du lernst, was die wahren Prioritäten im Leben sind. Und zu denen kommen wir gleich. Also es war eine Mühe in seinen Augen. Es war für ihn wie ein Puzzle, bei dem die nötigen Teile fehlten. Er musste sie suchen, er musste das komplementieren, das ja, ganze Bild zusammenkriegen und das verstehen. Und dann kommt der wichtigste Schritt hier in diesem ganzen Psalm, den er tut, gedanklich, aber auch wohl tatsächlich mit seinen eigenen Füßen und Schritten, bis sie hineinging in das Heiligtum Gottes. Vers 17. Bedenken will ich dort ihr Ende. Also er geht sozusagen in die Gegenwart Gottes, um es so zu sagen. Im Hebräischen ist hier ein Plural, also das meint die Heiligtümer, also die heiligen Räume. Aber wir können da nicht hingehen. Wir haben kein Heiligtum, aber wir haben Zugang zum Thron der Gnade, nicht wahr? Und wir können jederzeit zum Thron der Gnade kommen. Das ist die Zusage aus dem Hebräerbrief. Und wir werden rechtzeitig Hilfe empfangen. Jesus hilft uns, wenn wir zu ihm kommen. Wenn Gott sich um mein Leben sorgt, dann werde ich ihm doch auch vertrauen dürfen. Und dieses, was er jetzt hier begreift, in der Gegenwart, in der ja, Anwesenheit sozusagen der Heiligkeit Gottes, in dem Bewusstsein, hier geht es ja um Gott in diesem ganzen Leben, in diesem ganzen Universum. Und er denkt jetzt an das Ende dieser Leute. Bedenken will ich dort ihr Ende. Also jetzt kommt er dahin, dass er sagt, ich beginne nicht bei meinen Emotionen, bei meinem Neid, bei meinem Gefühl, ich komme zu kurz, sondern ich denke deren Leben bis zum Schluss durch. Wo endet das eigentlich? Und dann kommt das Dritte, fürwahr. Fürwahr. Auf schlüpfrige Wege stellst du sie. Aha, Vers 18. Also wir sahen, manche Gottlose haben viel Wohlstand und keine Sorgen. Manche Gläubige haben keinen Wohlstand und viele Sorgen. Und das ist Asaf. Aber jetzt, Asaf dringt durch und bekommt Klarheit. Der Nebel lichtet sich. Drittens, der Weg der Gottlosen führt trotzdem ins Verderben. Obwohl es ihnen scheinbar so herrlich und gut geht, scheinbar verdient. Vers 18. Fürwahr, auf schlüpfrige Wege stellst du sie. Du lässt sie in Täuschungen fallen. Wie sind sie so plötzlich zum Entsetzen geworden? Sie haben ein Ende gefunden, sind umgekommen in Schrecken, wie ein Traum nach dem Erwachen. So verachtest du, Herr, beim Aufstehen ihr Bild. Als mein Herz erbittert war und es mich in meinen Nieren stach, da war ich dumm und verstand nicht. Wie ein Tier war ich bei dir. Er ist ehrlich. Er hat sich verrannt. Er war in einer Sackgasse. Aber der Weg ins Heiligtum macht die Tür wieder auf zum klaren Denken. Und das ist das Schöne hier. Und das ist auch das, was wir mitnehmen dürfen. Dass wir nachdenken, dass wir prüfen und mit der Schrift prüfen und es am Maßstab, der ja Gott selbst ist, prüfen, was in unserem Leben widerfährt. Und an der Güte Gottes festhalten. Wie es Hiob getan hat. Bedenken will ich dort ihr Ende. Ja, das ist es. Und wenn wir unser Leben nur aus der Gegenwart beurteilen würden, dann müssen wir wirklich irre werden. da würde ich auch irre werden. Aber ich denke vom Ziel her. Vor einigen Wochen habe ich einen Vater getroffen, dessen Tochter beerdigt werden musste. Ein kleines Mädchen. Noch kein Jahr alt. Ich fragte ihn, wie geht's euch? Er sagte mir, es wird jeden Tag schwerer. Und er hatte Tränen in den Augen. Und ich merkte, jetzt kann ich das nicht einfach lapidar kommentieren. Ich betete, in so einer Situation bin ich dankbar, dass man ein Stoßgebet zum Himmel schicken kann und sagt, Herr, schenk mir jetzt die richtigen Worte. Und ich sagte ihm Folgendes, weißt du, ich verstehe, jedes Mädchen oder jedes Kind, das ihr in der Größe seht, in diesem Alter, versetzt euch einen Stich. Ja, er nickt. Und dann sage ich, und dann schaut ihr ins Zimmer, ins Bettchen und ihr seht nur die Lücke, nur den Verlust. Aber ich möchte dir sagen, und du weißt, und das ist unser Leben mit Daniel, unserem behinderten Sohn, das ist einfach so, das ist ja das, wo wir ganz viel lernen und ich viel lernen darf. Und ich sage ihm, weißt du, ich stelle mir Folgendes vor im Blick auf unseren Daniel. Irgendwann im Himmel, er macht ja immer dieses, wenn man irgendwo ein Tor geschossen hat oder so, High Five, ja, also man klatscht ab, ne? High Five, so ein Spruch, Englisch, Denglisch, ja, so. Und da habe ich gesagt, das stelle ich mir so vor, ob es wirklich so zutrifft, aber so ähnlich stelle ich mir das vor, dass das passiert. Wenn ich dann Daniel sehe, nicht mehr behindert, so gut sprechen können wie meine anderen beiden Söhne, völlig vernünftig, und wir können uns unterhalten, was wird das für eine Freude sein? Die Freude wird nicht aufhören, die Freude wird dort bleiben, die Freude wird unermesslich groß sein, weil ich dann meinen Sohn sehe, wie er von Gott dann verherrlicht bei Gott ist. Das ist meine feste Hoffnung und die ziehe ich aus der Schrift. Und dann habe ich zu ihm gesagt, und schau, das motiviert mich im Alltag, jeden Tag neu aufzustehen und vorauszuschauen auf das, was da kommt. Die Freude im Himmel zu sehen, jetzt schon, die Vorfreude. Und ich möchte dir das einfach sagen, eure Tochter ist jetzt beim Herrn, sie hat es jetzt gut, ihr geht es jetzt gut. Und freut euch doch darüber mehr und versucht das andere im Licht dieser Tatsache zu sehen, das Leichte, das schnell vorübergehende der Drangsal im Licht der ewigen Herrlichkeit, dem Gewicht der ewigen Herrlichkeit, 2. Korinther 4. Und ich merkte, sein Blick hellte sich auf und ich bete, dass Gott diesen Eltern, diesen jungen Eltern Trost spendet. Vom Ziel her sehen, das ist wichtig. Nicht bitter werden über die Verluste, nicht sich verrennen und dumm und ohne Verstand sein wie ein Tier. Wir sind Geschöpfe Gottes. Wir können denken und wir sollen unser Denken füllen mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes soll reichlich in und unter uns wohnen. Darum geht es. Und das spült so manche Unreinheit raus. Und wir merken, das ist wirklich dumm, was ich da denke. Das ist ohne Verstand. Und ich finde das so ehrlich, so schön, dass Asaf uns das so ehrlich sagt. Ja, wir können uns echt so richtig dumm anstellen und verrennen. Aber er bleibt ja nicht da stehen. Und das ist herrlich. Unser letzter Gedanke. Hier, der Weg der Gläubigen führt trotzdem in die Herrlichkeit. Ab Vers 23. Doch ich bin stets bei dir. Du hast meine rechte Hand gefasst. Doch ich bin stets bei dir. Du hast meine rechte Hand gefasst. Warum ist er bei ihm? Warum ist Asaf stets bei Gott? Weil Gott seine Hand genommen hat. Warum ist ein kleines Kind bei seiner Mutter? In der Regel doch, weil die Mutter nach dem Kind greift, nicht weil das Kind nach der Mutter greift. Der erste Zugriff, der ist von Gott. Der erste Zugriff auf unser Leben, auf unsere Seele, das ist Gottes Zugriff. Und niemand kann uns aus seiner Hand rauben. Und deshalb, weil er nach uns gegriffen hat, sind wir bei ihm. Er hat den ersten Schritt gemacht. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt und so weiter. Wir kennen das. Und das ist der starke Trost. Und deshalb führt der Weg der Gläubigen trotzdem in die Herrlichkeit, trotz dem Schweren, was Gott in unser Leben hineinlässt. Und es ist alles in Ordnung, weil Gott gut ist, er meint es gut, er hat gute Absichten. Nach deinem Rat leitest du mich, ja, durch Schwierigkeiten, durch ein Todestal vielleicht sogar. Er ist der gute Hirte. Ach, ist das herrlich. Und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Irgendwann dürfen wir die Augen schließen. Und wenn ich oder du die Augen geschlossen habe, dann machen wir sie auf und wir sehen den Herrn in seiner Schönheit. Wir sind bei ihm. Paulus sagt, ich habe Lust abzuschalten und beim Herrn zu sein. Das hat nichts mit Todeslust zu tun, aber er wusste, das ist das Ziel. Da gehöre ich hin. Ich gehöre ihm und deshalb gehöre ich zu ihm in die Ewigkeit. Und das soll unsere Perspektive sein. Ja, das heißt auch loszulassen. Und immer bereit zu sein, ja, Abschied zu nehmen. In der Bibelschule hat man bei uns immer gesagt, du musst immer für drei Dinge bereit sein. Beten, das kann man gut lernen. Predigen, das kann man auch lernen. Und jetzt kommt der Knüppel, sterben. Und das kann man nicht einfach lernen. Aber ich glaube, wir können lernen von einem Paulus und von anderen Helden des Glaubens, Hebräer Kapitel 11, die den Blick für den ewigen Gott hatten, als sähen sie den Unsichtbaren. Und da müssen wir denken, nachdenken. Und das tut ja Asaf auch hier. Und deshalb kommt er auf diese ganzen wichtigen Punkte. Nach deinem Rat leitest du mich und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel? Und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Jetzt ist der Groschen gefallen. Er hat an nichts mehr gefallen auf der Erde, als nur an ihm. Das ist sicherlich eine Momentaufnahme. Das muss er jetzt auch einlösen. Aber in diesem Moment sagt er, ich habe an nichts mehr gefallen, außer an dir. Nicht an Reichtum, nicht an Gesundheit. Das ist alles gut, wenn uns Gott das schenkt. Aber wenn wir es nicht haben, sollte man nicht klagen, sondern uns an Gott genügen lassen. Lass dir meine Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Er sagt es ganz offen, mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, an was auch immer, an Alter, an Krankheit, an Siechtum. Meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Was für ein schönes Bekenntnis. Die schönsten Bekenntnisse kommen aus den Erfahrungen des Leides, wenn man darin im Leid erkannt hat, dass Gott doch der gute Gott ist und bleibt. Denn siehe, es werden umkommen, die sich von dir fernhalten. Er denkt nochmal an das Ende derer, die gottlos sind, die auf Distanz gehen zu Gott, die Gott einen guten Mann sein lassen oder was auch immer. Ja? Du bringst zum Schweigen jeden, der dir die Treue bricht. Gott ist treu. Aber wir Menschen von Natur aus als Gottlose immer untreu. Und dann Vers 28. Ich aber, und das ist eine schöne Parole, Gott zu nahen ist mir gut. Gott zu nahen ist mir gut. Er ist ins Heiligtum gegangen. Er ist zu Gott gekommen und hat seine ganzen Probleme und Fragen Gott gebracht und hat nachgedacht und hat dort das Ende dieser, die ihn anfechten konnten, hingelegt. Und dann hat er es begriffen. Und er sagt jetzt, ich habe meine Zuversicht auf den Herrn gesetzt, zu erzählen alle deine Taten. Und das tut er mit diesem Psalm. Er tut das wirklich. Das ist nicht nur ein Spruch, sondern er hat diesen Psalm geschrieben unter der Leitung des Heiligen Geistes und erzählt die Taten Gottes. Denn das, was er erlebt hat, war die Tat Gottes in seinem Leben. Gott wirkte an seinem Herzen und das ist doch wunderbar. Ihr Lieben, Wohlstand trotz Gottlosigkeit, unser, dein, mein Stolperstein kann sein, sollte es nicht. Also neiden wir bitte nicht, sondern Lasst uns unserem Herrn ganz vertrauen, von ganzem Herzen ihm alle unsere Sorgen sagen und ganz ehrlich sein. Und da, wo wir merken, Unzufriedenheit, Undank will unser Herz beschleichen, üben wir uns in Dankbarkeit und danken uns wieder zu ihm hin. Denn was passiert denn, wenn wir danken? Wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat, was Gott uns getan hat, was Gott uns gegeben hat. Danken schützt vor Wanken, loben zieht nach oben. Das ist einfach, aber so einfach wie es ist, ist es wahr. Berta Isselmann, eine Missionarin der Südosteuropa-Mission, war ein Original. Ich habe sie in der Bibelschule kennengelernt. Sie hatte sehr schlechte Augen und irgendwann hat sie ihre Andacht auf Tapeten geschrieben, also Tapetenrollen. Ja? Und irgendwann konnte sie das nicht mehr lesen, so richtig, was sie selbst geschrieben hatte. Und dann hat sie den Schulleiter gerufen und hat gesagt, kannst du mir mal helfen, was ich da geschrieben habe? Und dann haben die da zu zweit ja, die Tapetenrolle aufgerollt und ja, jetzt weiß ich auch nicht, was wolltest du denn hier sagen? Ja, ich glaube, das heißt das und das. Und dann hat sie ihre Andacht weitergemacht. Aber eine wichtige Aussage, die sie immer wiederholt hat, ist mir hängen geblieben. Meine Theologie ist, ja, Vater, Dankeschön. Und das versuche ich bald jeden Tag zu leben, zu lernen, dankbar zu sein in allen Dingen. Ja, es gibt Dinge, die sind schwer, aber in der dankbaren Haltung zu diesen Dingen zu bleiben, das schützt ungemein und es stärkt. Und das wünsche ich uns. Im Angesicht dieses Psalmes, ja, Vater, Dankeschön. Und jetzt wollen wir miteinander aufstehen und beten. Vater im Himmel, wir sind sehr dankbar dafür, dass du mit uns redest durch dein lebendiges, heiliges Wort und dass du wirklich ein gütiger Gott bist, dass wir das erkennen dürfen in deinem Wort und das auch in unserem Leben Realität ist, vor allen Dingen, wenn wir zu dir kommen, in deiner Nähe sind und bleiben und die Gemeinschaft im Gebet mit dir suchen, die Gemeinschaft unter deinem Wort, auch unter Geschwistern. Danke für diesen Abend. Ja, und dass dein Wort es ist, das uns stärkt und erfreut, dass es ein reicher Segen ist, auf dich zu hören. Und ja, wir haben Freude, Vorfreude auf das, was kommt, die Herrlichkeit. Keine Tränen mehr, kein Leid, kein Geschrei. Lass uns diesen Blick immer wieder haben. Wir werden ihn hier und da verlieren, aber hilf uns, dass wir immer wieder auch von Herzen beten können. Ja, Vater, Dankeschön. Amen.